Schönen guten Morgen. Ich möchte euch gerne eine Schriftstelle vorlesen aus dem Galaterbrief, Kapitel 4, den vierten Vers. Dort heißt es: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Ich lese es noch einmal. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Ich möchte noch mal beten. Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir für dein Wort, das ewig ist und das die Wahrheit ist. Du sagst, wenn wir in deinem Wort bleiben und die Wahrheit erkennen, wird uns die Wahrheit freisetzen. Herr, du redest zu uns auch heute noch und du berührst uns nicht nur, sondern du veränderst uns in deinem Bild. Wir möchten dich bitten, dass wir nicht nur Leute sind, die dein Wort hören, die dein Wort irgendwie kennen oder meinen es zu kennen, sondern dass wir uns tief bewegen lassen von dem, was du zu sagen hast. Rede heute Morgen zu uns, Herr, so wie du es schon getan hast. Hilf uns beim Hören. Danke dafür. Amen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Ihr habt alle diese Einladung bekommen, oder? Die meisten zumindest. Da heißt es, geöffnete Türen. Das ist die Einladung zu unserem Weihnachtsgottesdienst am 19. Dezember in 2 Wochen. Und in diesem Gottesdienst werden wir unser Weihnachtsspiel haben. Es wird ein besonderer Gottesdienst sein. Und das Thema dieses Weihnachtsspiels heißt geöffnete Türen. Und dieses Thema wird uns heute Morgen begleiten und dem wollen wir uns auch die nächsten 2 Sonntage widmen. Nicht nur heute. Geöffnete Türen. Dabei geht es natürlich um diese vergebliche Suche nach einer Herberge in Bethlehem. Keiner wollte damals dieses Paar aufnehmen und niemand öffnete sein Haus, so dass das Kind, das geboren werden sollte, schließlich in einem Stall zur Welt kam, obwohl nirgendwo gesagt wird, dass es ein Stall war. Aber Fakt ist, dass es sein Bettchen in einem Futtertrog fand. Letztendlich in einer Futterkrippe heißt es. Ich weiß, dass diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium für viele Menschen heute etwas martialisch wirkt. Und vielleicht eher in die Kategorie Grimms Märchen einsortiert wird, weil man sich in unserer vom Wohlstand geprägten Gesellschaft so etwas kaum vorstellen kann. Aber das war damals die harte Realität. Schlicht und einfach. Das war die Wirklichkeit. Es hat nichts von einem Märchen. Hier ist auch nichts ausgeschmückt von der Schrift her, sondern die Ausschmückung kam von Menschen dann später, die das dann irgendwie noch so süßlich dekoriert haben, das Ganze. Aber das war knallharte Wirklichkeit und Realität, was damals eben geschah. Und jetzt sagt der Apostel Paulus in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Das ist wirklich schlicht. Ohne jede Ausschmückung, ganz einfach. Als die Zeit erfüllt war. Wir wollen uns heute Vormittag einmal die Zeit betrachten, die zuerst erfüllt sein musste, bevor dieses Kind kommen konnte. Obwohl die vergebliche Suche nach einer Herberge im Lukas-Evangelium ja quasi nur eine Randbemerkung ist, in einem Nebensatz kommt es vor. Mehr wird darüber nicht gesagt. Zeigt die Bibel aber insgesamt, dass Gott selbst enorm viel getan hat im Vorfeld, bevor dieser Zeitpunkt kam, damit der Sohn Gottes überhaupt zur Welt kommen konnte. Und dieses Ereignis, das dann geschah, war so gewaltig, dass die Weltgeschichte und die Menschheitsgeschichte davon bis heute beeinflusst ist. Das war so stark, dass unsere Zeitrechnung seitdem danach benannt ist. Die Zeit teilt sich in 2 große Blöcke. In die Zeit vor dem Kommen des Sohnes Gottes und in die Zeit nach seinem Erscheinen. Und allein dieser Umstand, auch wenn hier noch überhaupt nichts Frommes und Religiöses dabei ist, zeigt die herausragende Bedeutung dieses Ereignisses und ist ein Licht, ein Leuchtfeuer im Dunkel der Geschichte. Das ist einfach herausragend. Das ist sichtbar. Von allen Seiten, in allen Zeiten. Jeder kann das wahrnehmen und jeder kann es sehen. Als aber die Zeit erfüllt war, schreibt der Apostel Paulus hier. So hier, wenn er das so sagt, geht es zunächst einmal um einen ganz bestimmten Zeitpunkt, nämlich den Moment, wo es geschah, wo dieses Kind auf die Welt kam. Aber es bedeutet auch, dass es vorher, dass die ganze Zeit vorher, bevor das geschehen konnte, dass diese ganze Ära auf diesen einen Punkt hinläuft und dann etwas Neues offenbart wird. Alles läuft auf diesen Zeitpunkt hin, der von Gott von Ewigkeit her festgelegt wurde und an dem sein Sohn die Erde betreten sollte. Und diese ganze Zeit davor, vor seiner Ankunft, die nennen wir Advent. Das ist Advent. Advent ist nicht ein bestimmter Zeitpunkt, sondern es ist eine Zeitspanne vorbereitend auf dieses Ereignis, das geschehen wird, wo die rechten Voraussetzungen quasi arrangiert werden, damit schließlich, wenn alles vorbereitet ist, die Ankunft des Verheißenen, dessen, was verheißen ist, kommen kann und geschehen kann. Advent ist also eine Periode der Vorbereitung und der Zubereitung, eine besondere Zeitspanne, bis alles, was zuvor vor dieser Ankunft geschehen muss, erfüllt ist. Bis die Zeit erfüllt ist. Und dann bricht eine neue an. Dann geschieht etwas Neues. So ist der Advent also, es ist natürlich nichts Neues, ja, eine Zeit der Erwartung, und sie dauert eigentlich von der ersten Ankündigung dessen, was Gott verheißt, was hier kommen soll, bis zu seiner Ankunft. Das ist Advent. Denn Advent heißt Ankunft. Schau mal, wir feiern Weihnachten einmal im Jahr in einer besonderen Weise und denken dann an dieses Kind, an den Erlöser, der gekommen ist. Wir feiern diese Ankunft. Und davor haben wir jeweils 4 Wochen lang Advent. Mit den 4 Adventssonntagen. Wir wissen natürlich, alles das ist nur ein Bild, ein immer wiederkehrendes, ein jährlich wiederkehrendes Gedächtnis an das tatsächliche Geschehen, das ja nur ein einziges Mal in der Geschichte passiert ist. Und für alle Zeiten dann und für alle Generationen, die dieses Gedächtnis Jahr für Jahr und im Leben wachhalten, den Sinn gibt. Der Sinn kommt von dem wahren Geschehen, das einmal geschehen ist. So, und diese 4 Wochen des Advents, wie wir ihn heute feiern, beziehen sich normalerweise auf die 400 Jahre, eine Periode, die vor dem Kommen Jesu war, in denen es in Israel keine Propheten mehr gab, die irgendwie das Kommen des Erlösers weiter angekündigt hätten. Das gab es nicht mehr. 400 Jahre war Ruhe. Das heißt, die letzten 400 Jahre vor der Geburt Jesu war eine Zeit der Stille. Gott schwieg. Zumindest in dieser Form. Es gab keine Ankündigung mehr. Bis dann schließlich nach 4 Jahrhunderten Johannes der Täufer auftritt. Johannes der Täufer ist der letzte Prophet des alten Bundes. Er war einer in der Prophetenreihe des alten Bundes, und zwar der letzte von ihnen. Obwohl er im Neuen Testament steht und das Neue Testament quasi eröffnet, und er hat eine ganz besondere Botschaft, die da lautet: Bereitet den Weg des Herrn, denn die Zeit ist nahe. Das war seine Botschaft, was er verkündigt hat. Kehrt um, nehmt den Mist aus eurem Leben, bereitet den Herrn seinen Weg, denn die Zeit ist nahe, sagt er. So, und bis dahin, bis zu Johannes, hatten die Menschen in Israel nur diese alten Berichte über diese alten Verheißungen und Ankündigungen, die in der Zwischenzeit in der Tora niedergelegt waren, in den heiligen Schriften der Juden, die heute bei uns das Alte Testament ausmachen. Und es war dort niedergeschrieben und es wurde auch in diesen 400 Jahren immer und immer wieder am Schabbat in den Synagogen gelesen. Und so wurde die Erinnerung an das Kommen des Erlösers, an die Verheißung auf das Kommen hin, er war ja in Wirklichkeit noch gar nicht gekommen, wachgehalten. Genauso wie wir diese Erinnerung wachhalten auf das schon Geschehene Kommen, hielten sie die Erinnerung wach an die Verheißung auf das Kommen des Erlösers und es wurde immer und immer wieder in den Synagogen gelesen aus den Schriften. Und als Jesus schließlich nach seiner Taufe und in 40 Tagen in der Wüste nach Nazareth kommt, dann reicht ihm der Synagogendiener eine Schriftrolle. Und das war die Schriftrolle des Jesaja. Jesaja war ein Prophet des Alten Testamentes, der 750 Jahre vor Christus gelebt hat und in der Zeit seines Prophetendienstes immer wieder geweissagt hat über diesen kommenden Erlöser, über den, der kommen sollte. Und jetzt kommt Jesus nach 750 Jahren in die Synagoge und ihm wird genau diese Schriftrolle gereicht. Und er fängt an zu lesen und kommt an eine Stelle, die genau auch über diesen kommenden Erlöser schreibt, über das, was er tun wird. Und als er schließlich zu Ende gelesen hat und die Rolle dem Diener zurückgibt, bleibt er noch einen Augenblick stehen und sagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt, weil er selbst derjenige war, von dem diese alte Schrift geschrieben hat. 750 Jahre alt. Und er sagt, jetzt ist die Zeit der Erfüllung. Jetzt ist es soweit. Und später schreibt Paulus eben diesen Vers, den ich schon las. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. So, diese Zeit des Advent waren also nicht nur die 4 Wochen des Advent, wie wir ihn heute kennen und Jahr für Jahr feiern in einer alljährlichen Erinnerung. Und es waren eigentlich auch nicht die 400 Jahre vom Schweigen der Propheten bis zum Auftreten des Johannes des Täufers, sondern von der ersten Verheißung bis zu ihrer Erfüllung durch die Geburt Jesu waren sage und schreibe 4000 Jahre vergangen. 4000 Jahre. Und das ist wirklich eine lange Adventszeit. Das könnte kein Kind aushalten. Nein, also unmöglich. Aber so lange dauerte es, bis die Zeit erfüllt war. Und in diesem Zeitrahmen geschah natürlich eine ganze Menge. Das Ganze fing ja schon an, unmittelbar nach dem Sündenfall, wo ja das ganze Dilemma begann und der Mensch seine Beziehung zu Gott aufkündigte. Ich glaube Gott nicht mehr, es wurde so nicht gesagt, aber in der Praxis bewiesen. Er glaubte Gott nicht, weil er selbst Gott sein wollte, selbstbestimmt leben wollte, ohne weiter auf seinen Gott zu hören. Und die Folgen dieser Sünde, und Sünde heißt ja Zielverfehlung, der Mensch hatte ab dem Moment nicht mehr Gott im Fokus, sondern nur noch sich selbst. Und die Folgen dieser Sünde, die waren verheerend. Bis heute. In den Nachrichten können wir es Tag für Tag sehen. Weltweite Ereignisse, was hier geschieht. Angefangen von Dingen ganz privat in den Familien, bis hin zu weltbewegenden Dingen, Kriegen, Ungerechtigkeiten und so weiter. Das alles ist die Folge dieses Einstieges damals. Aber dabei, als damals der Mensch sich von Gott abgewendet hat, hörte die Liebe Gottes ja nicht auf. Die war ja immer noch genauso vorhanden. Es hat sich überhaupt nichts daran geändert. Und als der Mensch schließlich den Garten verlassen muss, unmittelbar nach dem Sündenfall, entlässt ihn Gott nicht, das ist wichtig, entlässt ihn Gott nicht in eine Zukunft ohne Hoffnung, bei aller Dramatik, die hier natürlich im Spiel ist, sondern er entlässt ihn in den Advent. Denn unmittelbar vorher nimmt er ihn noch einmal zur Seite und spricht zum Menschen und sagt, es wird einer kommen, der Same der Frau. Ein Sohn wird es sein. Und der wird diesen Schaden wieder gut machen. Und in anderen Schriftstellen, wo Propheten wiederum diese Situation aufgegriffen haben, hört man auf einmal, hey, was? Der Sohn der Frau wird gleichzeitig der Sohn Gottes sein. Was ist das für ein Geheimnis? Und dann heißt es an anderen Stellen, er wird die Folgen der Sünde auf sich nehmen. Und wer ihn selbst aufnimmt, der wird selbst zum Kind Gottes. Was bedeutet das alles? So, und durch die Zeiten hindurch bestätigt Gott immer und immer wieder das Kommen dieses Erlösers. Und er hält nicht nur die Erinnerung wach, sondern er erzeugt eine Sehnsucht danach in den Menschen, weil das Leben war hart. Und es war nicht einfach, fern von Gott zu leben. Die Erde gab nur noch mit Mühsal ihre Frucht hervor. Und es wurde schwierig, viel Schmerz und Leid gab es. Und immer wieder bestätigt Gott, es wird einer kommen und er wird geboren werden von einer Frau und den sollten sie erwarten. Und jedes Mal fügt Gott neue Details über diesen kommenden Erlöser hinzu, weil er ganz sicher gehen wollte, dass wenn er eines Tages kommt, ihn jeder erkennen würde und aufnehmen würde, selbstverständlich. Denn das war das Ziel. Ihn sollten sie aufnehmen. Gott haben sie verworfen. Aber in diesem Erlöser würde Gott selbst wiederkommen. Und sie haben wieder die Chance, ihn diesmal aufzunehmen. In diesem Sohn, der hier kommen sollte. Und Gott setzt einen bestimmten Zeitpunkt fest, wann das geschehen sollte. Und gleichzeitig setzt er bestimmte Zeiten, in denen zuvor alles vorbereitet werden sollte. In Prediger 3, Vers 1 haben wir die bekannte Stelle, wo es heißt, für alles gibt es eine besondere Zeit und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Im Neuen Testament in der Apostelgeschichte schreibt der Apostel Paulus an einer Stelle, und er, Gott, hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht und dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Das hat Gott gemacht. Wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Das heißt, Gott wirkt in der Geschichte. Und in der Geschichte setzt er Grenzen. Über die kann ein Mensch nicht hinausgehen. Innerhalb der Grenzen kann sich jeder Mensch bewegen. Aber er kann nicht darüber hinausgehen. Und Gott setzt Zeiten für den Menschen und für Dinge, für Nationen. Und sie können über diese Zeiten nicht hinausgehen. Es gibt eine Stelle im Anderen Testament, ich weiß jetzt nicht, wo es steht, fällt mir im Moment nicht ein, wo es heißt, er ändert auch Zeiten. Er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Gott ist fähig, in der Geschichte zu handeln. Und es tut er. Er hat festgesetzte Zeiten und die Grenzen bestimmt, heißt es. In Apostelgeschichte 1, Vers 7, sagt Jesus selbst, als seine Jünger ihn löchern und sie wollen unbedingt wissen, wann wird das Königreich jetzt kommen und wann wirst du es jetzt errichten und so weiter und die Römer endlich raushauen. Und dann sagt Jesus zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. So, Gott setzt Zeitpunkte und er setzt bestimmte Zeiten, Zeiträume, in denen gewisse Dinge geschehen, wo etwas wachsen und zur Reife kommen kann. Damit die Dinge nicht vor der Zeit schon irgendwie erwartet werden oder nicht wirklich reif sind. Das gibt es. Ja. So setzt Gott diese Zeiten, wo Dinge geschehen können, bevor etwas Neues kommt. Und das waren lange Zeiten, wenn man hineinschaut in die Geschichte. Das war ein wirklich langer Advent. Und verschiedene Ereignisse passierten in diesen Zeiten. Generationen von Männern, Generationen von Frauen kamen und gingen. Und das Kind, das erwartet wurde, war nicht dabei. Es kam nicht. Und manchmal ist es passiert in der Geschichte, dass überhaupt nur noch wenige Menschen überhaupt diese Verheißungen kannten, beziehungsweise an die Verheißungen glaubten, festhielten an dieser Verheißung Gottes, dass einer kommen würde, wie bei Noah zum Beispiel. Noah und seine Familie waren die einzigen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt noch daran festgehalten haben und geglaubt haben. Deswegen, seinen Namen kennen wir heute noch. Aber alle anderen Namen versanken in der damaligen Welt. Da weiß man nichts mehr. Und Jahrhunderte vergingen. Und dann findet Gott Abraham. Und von Abraham heißt es in 1. Mose Kapitel 15, Abraham aber glaubte Gott. Nicht wie Adam, der sich abgewendet hat von Gott, weil er ihm nicht mehr vertraut hat, sondern hier findet Gott einen Mann, der ihm vertraut. Das heißt, der ihn als Gott auch wieder anerkennt und durch den er handeln kann. Und dann heißt es hier an dieser Stelle noch, das wurde dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet. Das heißt, dieser Mann war Gott recht, nicht weil er perfekt war, sondern einfach, weil er Gott geglaubt hat, weil er ihn als Gott geehrt hat und seine Hoffnung auf diesen Gott gesetzt hat. Und deswegen heißt es dann schließlich, macht Gott einen Bund mit diesem Mann Abraham. Und er verspricht ihm, einer deiner Nachkommen, der wird es sein. Der wird der verheißene Sohn sein. So, der Sohn Abrahams war Isaak, einer seiner Söhne, aber in dieser Linie geht es weiter. Einer seiner Söhne, es war der Isaak, das war Sohn der Verheißung, aber der Isaak war es noch nicht. Aus der Linie Abraham, Isaak sollte er kommen, das wurde dann schon klar. Und Isaak, der ging so weit, er legte sich freiwillig auf den Altar. Und dennoch war er nicht dieser verheißene Sohn, der die Schuld und das Versagen auf sich nehmen sollte. Aber er war ein Bild, ein Muster auf den Kommenden und hat etwas gezeigt, wie der Kommende sein würde, der sich dann später tatsächlich auf den Altar legt und der tatsächlich geschlachtet wird. Aber das war nicht der Sohn des Menschen, sondern das war der Sohn Gottes, der das getan hat. Und die Zeit vergeht und die Jahrhunderte laufen dahin. Generationen später findet Gott auf einmal David. Vorher. Nach Isaak kommt noch jemand anders. Jakob, der ist auch ganz wichtig. Der Sohn Isaaks war Jakob. Und Jakob bekommt einen neuen Namen. Und dieser neue Name ist Israel. Israel, okay, die Linie wird immer enger jetzt. Israel. Und es wird deutlich, auch Jakob war nicht der verheißene Sohn. Nur durch ihn, durch diese Linie sollte er kommen. Aber er war es noch nicht. Und dieser Jakob wird der Stammvater der 12 Stämme Israels. Ja? Und er selbst heißt Israel. Und über diese Linie sollte er kommen. Und einer dieser 12 Söhne, der hatte nochmal etwas Besonderes. Und er trug den Namen Juda. Juda. Juda war einer der 12 Söhne Jakobs, der Israel heißt. Und Juda, der Sohn Jakobs, wurde zum Stammvater des Stammes Juda. Übrigens von dem Namen Juda leitet sich der Begriff Jude ab. Jude. So, jetzt wird die Linie noch enger. Es wurde klar, durch ihn sollte der kommende Erlöser kommen. Aus dem Stamme Juda. Aus dem Stamme Juda. Und die Zeit vergeht. Und viele Generationen später kommt eben dann dieser David, den Gott findet, der Sohn Isais aus dem Stamme Juda. Und von David heißt es, das war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber auch wieder einer, der absolut nicht perfekt war, ganz im Gegenteil, der hatte einige riesige Probleme. Eines seiner Probleme waren Frauen, der hatte Probleme mit Frauen. Aber er kannte Gott. Und er floh immer wieder zu Gott. Er wusste, wo er seine Sünden bekennen konnte. Und er wusste, wo ein Turm der Zuflucht war, wie es im Psalm 111 beschreibt. Und wo er immer wieder hinlaufen kann. Und er macht Gott zu seiner Stärke und zu seinem Turm. Und Gott sagt, das ist der richtige Mann. Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Nicht, weil er perfekt ist, aber weil er mich kennt und weil er hört auf mich. In dem Moment, wo Gott ihn überführt hat, ist David immer umgekehrt, wenn irgendetwas war. So, und dieser David, der kommt aus irgendeinem Nest in Judäa. Wir waren jetzt gerade in Judäa, ja. Wirklich, damals ein absolutes Nest, vollkommen unbedeutend in dem Stammesgebiet Juda, ein Kuhdorf namens Bethlehem. Aber auch David war es nicht. Es war nicht der verheißene Same, aber durch ihn sollte er kommen. Und deswegen würde dieser Kommende auch der Sohn Davids heißen, weil er über David kommt, der aus dem Stamme Juda ist. Und auch dieser kommende Sohn, der sollte aus Bethlehem stammen, wie sein Vater. So erzählen wir diese Linie, wie sie immer enger wird. Es war ganz klar, dieser Messias, dieser Geheimnisvolle, der würde aus Israel kommen. Aus dem Stamme Juda. Und aus irgendeinem Nest mit Namen Bethlehem, das kein Mensch kennen würde normalerweise. Und die Zeit verging. Könige standen auf und gingen. Weltreiche entstanden und vergingen. Ägypten, die Babylonier, anschließend die Perser, das Medo-Persische Reich, anschließend die Griechen mit Alexander dem Großen. Und die Juden gerieten immer wieder in große Probleme und hatten es nicht einfach. Ja. Und es gab immer wieder schwere Zeiten für das Volk der Juden. Sie gerieten zum Beispiel, nachdem ihr letzter König alles in Schutt und Asche gelegt hatte, in babylonische Gefangenschaft, wurden nach Babylon deportiert und erlitten eine schwere Zeit, obwohl es relativ gut gerahmt war damals von Nebukadnezar. Das muss man auch sagen. Aber in all dieser Zeit wuchs die Sehnsucht nach diesem Erlöser. Die blieb immer wach und nahm auch zu. Und schließlich kommt Rom. Rom, das Imperium der Cäsaren. Und die machen etwas anders. Die lassen auf einmal Straßen bauen. Das ganze Imperium ist durchzogen von Straßen. Ja, die haben eine Menge investiert hier. Und sie befrieden dieses Vielvölkerreich so nach und nach, allerdings natürlich mit eiserner Gewalt. Die Römer herrschten mit harter Hand und eiserner Gewalt und kontrollieren so das gesamte Imperium. Es gab ein paar Stellen, die nicht ganz so leicht zu befrieden waren, aber im Großen und Ganzen war es wirklich befriedet, dieses Reich. Es ist natürlich ein bedingter Friede nur gewesen, das ist ganz klar. Gesetz und Ordnung herrschten. Es gab ein einheitliches Währungssystem. Die Münzen trugen die Prägung des Kaisers aus Rom. Es konnte bezahlt werden, die Steuern konnten eingetrieben werden. Es funktionierte alles. Aus Rom wurde alles beherrscht. Und jetzt in dieser Zeit bekommt der Kaiser vom Senat in Rom plötzlich einen Ehrentitel. Sie nennen ihn Augustus. Der Erhabene. Und sie nennen ihn, weil er sein Reich so weit befriedet hat, den Friedenskaiser oder den Friedefürst. Sagt uns was, gell? Da dämmert was. Jedenfalls, es war etwas ganz Neues in diesem Imperium. Und vieles war jetzt auf einmal möglich. Plötzlich konnte man auch gefahrlos reisen. Man konnte Handel treiben, ohne Angst haben zu müssen, um an der nächsten Ecke von einer Horde Plünderer überfallen zu werden. Die Verhältnisse waren wirklich durch die Herrschaft Roms gesichert und stabil in dieser Zeit. Ideale Voraussetzungen für die Verkündigung auch des Evangeliums. Und später lesen wir dann, dass Paulus 3 ausgedehnte Reisen unternommen hat. Wirklich, er ist sehr, sehr weit gereist für die damaligen Verhältnisse. Und zum Schluss ging er bis nach Rom, bis zum Kaiser. So, und das sagt etwas von den Verhältnissen, die damals geherrscht haben. Aber am Anfang dieser Entwicklung mit diesem Kaiser Augustus war noch Folgendes. Es war natürlich klar, dass alles kostete auch eine Menge Geld, was der alles auf die Wege gebracht hat. Und Stuttgart 21 gab es damals noch nicht. Proteste wurden nicht geduldet. Ja. So, und er geriet einfach auch in Geldnot. Der brauchte Geld und er veranlasste jetzt einen großen Zensus, eine große Volkszählung, wo jeder sich an seinem Geburtsort bewegen sollte, um sich dort in Listen einzuschreiben, nach denen er dann besteuert wurde. Das war der Sinn der ganzen Geschichte. So, und obwohl der Kaiser der Meinung war, dass er die Völker lenkt und alle Fäden in der Hand hat und aller Welt befiehlt, sich an den rechten Ort zu begeben, folgt er dabei natürlich nur dem Befehl des himmlischen Königs, der gerade diesen Zeitpunkt jetzt bestimmt hat, dass ein junges Paar aus Nazareth sich auf den Weg macht in das kleine Dörfchen Bethlehem, wo der Mann herkommt, um sich dort einschreiben zu lassen. Die Frau war noch ein ganz junges Mädchen, vielleicht 16, vielleicht 17 Jahre alt, namens Miriam, Maria. Und sie ist hochschwanger, erwartet ihr erstes Kind. Und als sie dann nach etwa, die konnten ja nicht Luftlinie gehen, ja, nach etwa 170 Kilometer zu Fuß, das ist etwa die Strecke München-Nürnberg. Gut, ja, gut München-Nürnberg. Als sie diese Strecke zu Fuß zurückgelegt haben, sie hatten zwar auch noch einen Esel dabei und in Bethlehem ankommen, finden sie keine Unterkunft. Die Herberge ist voll, heißt es. Niemand ist bereit, sie aufzunehmen und die Häuser und die Türen bleiben verschlossen. Da setzen die Wehen dann ein. Die Zeit war erfüllt. Dann heißt es bei Lukas, die Zeit war erfüllt, dass sie gebären sollte. Jawohl, ihren Erstgeborenen sollte sie gebären. Jetzt war der Zeitpunkt da, auf den alles hinausgelaufen ist. 4000 Jahre Geschichte akkumulieren an diesem Punkt. Advent, die Zeit der Erwartung sollte jetzt zu Ende gehen. Nun sollte sich die Verheißung erfüllen, das Kind sollte kommen, endlich. Jetzt gerät Josef in Panik. Er findet keinen Platz für seine Maria. Er klopft an die Haustüren, aber niemand nimmt ihn auf. Und da weist ihnen jemand diesen verlassenen Stall. Vielleicht war es auch kein Stall, ja. Den können sie haben. Quasi eine, oder als Notunterkunft und als Entbindungsstation für jemand, der keinen Raum sonst bekommt. Niemand kümmert's. Das interessiert keinen. Jeder war mit sich selber beschäftigt. Und so kommt dann eben dieses Kind in diesem Stall zur Welt, als Bettchen dient, ein Futtertrog. Ja, und das sagt Lukas ganz deutlich und legte ihn in eine Krippe, in eine Futterkrippe für Tiere. Es war mit Sicherheit irgendwie ein wahrscheinlich aus Stein gehauener Trog, ja, wo die Tiere gefüttert wurden. Und der Sohn dieser Frau bekommt einen Namen, nämlich den Namen Jesus, Jeshua oder Jehoshua. Und das bedeutet, Gott rettet. Und seitdem hallt es immer und immer wieder durch die Geschichte. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Und egal, ob es jemand für ein Märchen hält, es ist die Wirklichkeit. Und seit 2000 Jahren lodert dieses Feuer an dieser Stelle. Zeitenwende. Er ist da. Er ist gekommen. Er ist eingetroffen. Gott rettet. Gott rettet alle, die verloren sind und wer sich retten lassen will. Aber an dieser Stelle lesen wir auch noch etwas anderes, nämlich im Johannesevangelium. Da heißt es im ersten Kapitel: Und das Licht leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht erfasst. Er war das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Er ist der Schöpfer der Welt. Jesus ist der Schöpfer der Welt. Die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er hat alles gemacht. Es gehört ihm alles. Und er wird Teil seiner Schöpfung, kommt in sein Eigentum. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf, heißt es hier. So, wir sehen also, Gott hatte alles arrangiert, über Jahrtausende hinweg, geplant von Ewigkeit her, heißt es. Noch bevor auch ein Staubkörnchen geschaffen war, hat Gott seinen Plan längst entworfen. Vor Grundlegung der Welt, heißt es an einer Stelle, wurde das Lamm Gottes schon geschlachtet bei Gott. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte ist es inmitten der Schöpfung geschehen. Und so mit dem Kommen des Kindes, geplant von Ewigkeit her, offenbart nach dem Sündenfall, Wirklichkeit geworden, als die Zeit erfüllt war und die Frau geboren hat. Und Gott hatte das alles getan und hat Weltreiche benutzt, hat Dinge gebraucht, um die Konstellation so auszurichten, dass schließlich dieses Paar in dieses Nest Bethlehem kommt, wo das Kind geboren werden sollte, von dem die Propheten sprachen. Und du, Bethlehem Ephrata, 750 Jahre vorher, du bist nicht die geringste unter den Städten Judas. Sondern aus dir wird mir der hervorgehen, der von Ewigkeit schon war. Alles ein Geheimnis, das aber offen ist und erkannt werden kann von jedem, der Augen hat und sehen kann. So, und das hat alles Gott getan. Aber als es dann soweit war, gab es keinen Platz. Er fand keinen Raum. Die Türen blieben zu. Er wurde nicht aufgenommen. Ja, ist doch erstaunlich. Alle waren so beschäftigt, wollten keine Unannehmlichkeiten, eine Frau mit einem dicken Bauch. Ist eh schon so wenig Platz bei uns. Keiner wollte diesem Paar sein Haus öffnen. Das ist Geschichte. Und manchmal ist es so bis heute. Und sag nicht vorschnell, nur bei den Ungläubigen. Nein, es kommt bei uns auch vor. Kommt bei uns auch vor. Auch wir tun uns schwer, wenn Gott plötzlich an der Tür steht und klopft und Einlass begehrt und unsere Pläne durcheinander wirft und unseren Ablauf stört. Wir sind oft selber so festgelegt. Wir wissen genau, wie alles sein soll. Wir haben unser Konzept, unsere Tradition und unseren Plan im Kopf. Aber das Ding ist, Gott hält sich da nicht immer dran. Er hat seine eigene Zeitplanung und seine festgesetzten Zeiten und Dinge, die er tun möchte. Auch jetzt, Weihnachten steht vor der Tür. Ja, ich bin ziemlich sicher, die meisten von uns sind ziemlich beschäftigt. Und je näher wir rankommen, desto hektischer wird es, ja, weil doch noch dies und jenes fehlt und so weiter. Gerade jetzt vor Weihnachten, da muss alles Mögliche erledigt werden. Ich sage das nicht sarkastisch, gell, sondern ich sage das aus der Erfahrung. Das ist einfach so in der Regel. Ja. Da müssen Geschenke besorgt werden. Jede Menge. Und manchmal auch manches Pflichtgeschenk, wo man sich dann noch besonders Gedanken machen muss. Ja. Wie geht das jetzt? Sei ruhig ehrlich. Das ist bei dir teilweise bestimmt auch so. Ja. Diese Dinge, die ereignen sich einfach. Und wir sind hier in unserem Trott in gewissen Dingen und tun uns schwer, hier auszusteigen. Wir müssen uns um vieles Gedanken machen. Und ganz wichtig natürlich, das Essen. Essen ist ganz wichtig. Was essen wir? Heiligabend. Was gibt es da zu essen? Da haben manche ihre Tradition, es ist jedes Jahr gleich, ist okay. Ja. Bei meinen Eltern zu Hause gab es immer an Heiligabend Fisch, das ganze Jahr nicht. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber es gab immer Fisch am Heiligabend. Ja. Bei den Eltern, bei meinen Schwiegereltern gab es immer Würstchen. Es gab Wiener und es gab Weißwürste und man konnte das aussuchen, was man wollte. Ja. Und die ersten 10 Jahre habe ich immer nur Wiener bevorzugt. Ich mochte noch keine Weißwürste. Ja. Aber auf diese Tradition war Verlass. Ja. Ich wusste, was auf mich zukommt, wenn ich nach Vilsbiburg, nach Niederbayern fahre mit meiner Frau. Und wir sind die ersten Jahre immer gefahren und haben Weihnachten mit den Eltern verbracht. Und es gab immer dasselbe Essen. Es war okay, es war okay. Aber es gibt noch einen zweiten Feiertag. Was gibt es jetzt da zu essen? Also, man muss sich viele Gedanken machen, um das auf die Reihe zu bringen. Aber letztendlich brauchen wir uns keine Sorgen machen, denn wir haben alle unser Konzept im Kopf. Und alles läuft doch letztendlich geregelt, läuft wie immer, einschließlich des Stresses, der dazugehört. Also, business as usual. Weihnachten. Ich kann jetzt nicht in eure Herzen gucken, aber ihr habt letzte Woche jetzt den Monatsplan bekommen, gell? Monatsplan wie immer. Nur eins war anders in diesem Monatsplan. Der 24. war nicht mit einem Gottesdienst belegt. Hey, da ist etwas anders. Und ich bin ziemlich sicher, der eine oder andere von euch war irritiert, hat sich vielleicht gewundert. Manche andere waren vielleicht froh, weil um 3 Uhr nachmittags ist nicht für jeden ganz ideal. Und mancher, der ihn vielleicht jetzt im Internet entdeckt hat, den Plan, der schon lange nicht mehr im Gottesdienst war, der sagt, eigentlich wollte ich am Heiligabend wieder mal in den Gottesdienst kommen. Vielleicht ist der eine oder andere auch dabei, der sich leicht geärgert hat, weil eine Tradition wirft man ja nicht einfach über den Haufen. So. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, warum wir eigentlich am Heiligabend immer um 3 Uhr nachmittags das veranstalten? Das ist auch ungewöhnliche Uhrzeit, ja, für so eine Heiligabendgeschichte. Normalerweise sind die Metten um 22 Uhr, um 24 Uhr. Also es liegt einfach daran, dass wir als Gemeinde sehr weit verstreut leben. Bis 40 Kilometer hier, ganz im Osten, gute 40 Kilometer, gell, sind es bei euch. 43 Kilometer, das ist eine Menge Holz. Und die fahren das so oft, Donnerstag Lobpreisprobe, Sonntag Gottesdienst. Und wenn Kinder zu den Jugendlichen kamen, auch da nochmal fahren am Samstag, das war eine Menge Zeugs hier. Ja. Und am Heiligabend muss es einfach nicht sein, dass die Gemeinde aus allen Himmelsrichtungen bis über 40 Kilometer fährt, wenn es nicht unbedingt sein muss. Deswegen haben wir diese Zeit immer in den Nachmittag um 3 Uhr gelegt. Ja. War auch nicht für jeden ideal, aber irgendwie musste man einen Kompromiss finden. Und jetzt denkt vielleicht heuer der eine oder andere, und ich sage euch, da klopft was. Da klopft was. Heiligabend ohne Feier in der Gemeinde, ohne stille Nacht im schön geschmückten Gemeindesaal, ist das Heiligabend. Wir möchten euch einladen, dieses Jahr, wenn ihr wollt, einmal etwas gänzlich anderes zu tun. Keiner muss es, aber jeder kann. Statt hierher zu kommen, einmal sei es um dieselbe Uhrzeit, um 15 Uhr, vielleicht bis 18 Uhr oder bis 17 Uhr, deine Tür zu öffnen und in dein Haus jemand einzuladen. Nicht um zu zeigen, was du hast und wie schön das alles ist und so weiter, sondern um sich um den zu sammeln, der uns geschenkt ist, den wir wirklich haben. Das muss nicht den ganzen Abend sein. Ich bin mir ziemlich sicher, manche würden das schon ganz gern tun, aber sie wissen nicht, wie sie die Gäste wieder loswerden sollen. Und tun es dann einfach nicht. Aber wir sind ganz frei, wir sind Familie, wir können miteinander reden und sagen, du, komm doch für 2 Stunden. Wir machen einen Punsch oder einen Tee und einen Kaffee und dann sitzen wir auch bei Kerzenlicht. Es darf ruhig ein bisschen romantisch sein und schön sein, ja. Und dann lesen wir gemeinsam die Bibel. Wir lesen die Weihnachtsgeschichte und beten miteinander. Und wer will und sollte vielleicht da, und dann singen wir auch miteinander. Stille Nacht auch. Ist auch okay, ist gut. Und dann danken wir unserem Herrn für dieses Riesengeschenk. Und du machst mit dem, dem du dein Haus und die Tür öffnest, aus. Wir schenken nichts. Bei uns gibt es keinen Geschenkestress. Absolut nicht. Wir haben uns. Wir schenken uns Zeit und sammeln uns um das Kind, um unseren Gott, der gekommen ist, uns zu erlösen. Und haben eine Zeit der Dankbarkeit miteinander im kleinen Rahmen. Müssen keine 40 Kilometer fahren. Natürlich muss ich immer einer oder zwei einladen lassen und die anderen müssen einladen. Das ist schon ganz klar. Und da wird auch nicht jeder kommen, den man einlädt. Und nicht jeder wird einladen wollen. Weil an Heiligabend, da habe ich eigentlich Stress und da habe ich etwas anderes vor. Dieses Jahr nicht. Also es gibt neue Möglichkeiten. Und ich garantiere, wer sich darauf einlässt, nicht um ein Programmteil abzuarbeiten, sondern um in dieser Situation die Tür zu öffnen. Ganz ungewöhnlich, wo man so anderes eigentlich geplant hat. Und das dann zu tun, der wird gesegnet werden. Der wird gesegnet werden. Und ihr könnt doch, oder wir können ganz frei sein, wir können vorher besprechen, was wir tun wollen. Hanslicks zum Beispiel, die haben jedes Jahr Heiligabend Gäste, jedes Jahr. Und die Anneliese sagt vorher schon, keine Geschenke. Und haben einen wunderbaren Abend miteinander. Ja? Das heißt, wir haben wirklich, wenn wir das klären, keinen Geschenkestress. Und wir haben auch kein Platzproblem. Absolut nicht. Raum ist sogar in der kleinsten Hütte. Ist tatsächlich wahr. Ja. Und dann kann man sagen, okay, das kann sich ja jeder frei überlegen. Gott, das wäre schon schön. Da ist noch Familie und da sind andere Dinge noch, okay. Wir können das mit Familie machen. Gut, das wäre eine Möglichkeit. Jemand anders sagt, nein, wir möchten schon auch eine Zeit, wo wir nur mit den Kindern und Familie, und für Leute, die keine Kinder haben oder schon große Kinder haben, ist es natürlich auch einfacher. Das ist mir schon alles klar, ja. Aber es ist mal etwas völlig anderes. Und dann kannst du aber auch sagen, okay, für 2 Stunden. Für 2 Stunden. Und vielleicht machen wir vorher nochmal, ich hoffe ja sehr, dass der Schnee liegen bleibt, ja. Einen Spaziergang miteinander und dann kommen wir heim. Und dann gibt es einen Punsch und wer es mag, einen Glühwein. Und dann ist einmal die Bibel das Zentrum für eine gewisse Zeit. Man sammelt sich um das Wort, das Fleisch geworden ist. Und man erlebt nicht nur ein Programm als Konsument. Ist auch gut, ja. Letztes Jahr war fantastisch, was wir hier hatten. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Es geht dabei auch nicht darum, dass verheiratete Ehepaare, jetzt vielleicht Singles einladen, die möglicherweise irgendwo nicht mehr unterkommen am Heiligen Abend. Die kommen alle unter, die haben alle ihre Beziehungen. Das ist kein Problem. Sondern du darfst einladen, wen du möchtest. Ja? Vielleicht ein, zwei Geschwister, die in deiner Nähe wohnen. Kannst deinen Nachbarn auch bitten, wenn du die frei hast. Komm doch mit rüber, setz dich doch mit hin. Wir haben eine kleine Feier, wir singen ein bisschen. Es gibt einen Punsch bei uns. Alles möglich. Es wird nur geschehen, wenn sich jemand darauf einlässt. Das ist ganz klar. So, und wer dann will. Das heißt, also ihr könnt ausmachen, okay, von 3 bis 6. Und dann verabschiedet ihr euch wieder. Solch eine Freiheit haben wir. Und jetzt sage ich etwas. Wer dann um 22 Uhr meint, er möchte jetzt irgendwo in einer Kirche, in eine Messe gehen, dann geh doch einfach in deinem Dorf um 10 Uhr in die Christmette. Sind wir frei? Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind nicht gesetzlos, aber wir sind frei. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten, ihr Lieben. Wir dürfen Gott erlauben, auch mal unsere Konzepte zu durchbrechen. Und ihr werdet alle wunderbare Weihnachten haben dieses Jahr. Wenn sich die Türen öffnen, hier zuerst einmal, ja. Und nicht das Außenrum das Wesentliche ist, sondern der, der gekommen ist. So, niemand muss das tun, aber jeder darf sich darauf einlassen, wenn er will, wenn er möchte. Es ist vielleicht eine kleine Herausforderung, einmal selbst aktiv zu sein, aber das wird mit Sicherheit sehr, sehr schön sein. Wer hat einen Weihnachtskalender zu Hause? Mit den Türchen. Ja, doch, einige schon noch. Ja, Erwachsene mögen das, gell? Jeden Tag ein Türchen, stimmt? Jeden Tag macht man ein Türchen auf und es ist jedes Mal eine Überraschung. Man weiß nie, was drin ist. Ja? Und so geht es durch den ganzen Advent bis zum 24. Da weiß man allerdings schon, was drin ist. Ja? Das Jesuskind in der Krippe, normalerweise, Maria und Josef. Und am 24. gibt es diesmal auch eine Überraschung. Da machst du nicht nur dein Türchen auf, sondern machst deine Haustür auf, ja, und sprichst irgendjemand an und sagst, hey, wollt ihr 2 Stunden mit uns verbringen? Wir würden uns freuen, wäre eine tolle Zeit, das wäre schön. Überraschung. Dürfen wir das? Ich meine auch. So, ihr Lieben, ich wünsche euch allen, dass ihr in dieser Adventszeit bis hin zum Heiligen Abend am 24. Dezember offene Türen und offene Herzen habt für den und für das, um was es wirklich geht. Und nicht nur zugelagert seid von allen möglichen Dingen, die zu besorgen sind und die zu bedenken sind, sondern Weihnachten sein zu lassen und dem Raum zu machen, der gekommen ist und dessen Name heißt Gott rettet. Sogar an Weihnachten. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich würde gerne heute zum Abschluss ein Lied mit euch singen. Ein Weihnachtslied. Ein Adventslied, das ihr alle kennt.